Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute Abend hier wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntagnachmittag gestern, heute einen guten Tag. Habt vielleicht nach Feierabend die Sonne noch ein bisschen genießen können. Ich habe dann auch mal um 4:30 mein Büro verlassen, habe zu meiner Frau gesagt, so, jetzt gehen wir noch ein Eis essen. Dann sind wir noch zur Eisdiele gefahren. Dankeschön, Dora. Und gegen 6 habe ich mich dann auf den Weg gemacht und die Zeit hierhin ein bisschen gut genutzt und konnte den Sonntagvormittagsgottesdienst gestern von uns in Manderbach anschauen. So ist das halt, wenn man unterwegs ist, dann kriegt man nicht immer alles mit. Wie gut, dass man auch nachher sich diese Dinge dann nochmal anschauen kann. Ja, meine Frau konnte heute Abend nicht mitkommen, aber ich glaube, sie schaut zu. Von daher ist sie auch ein bisschen dabei. Wir wollen in den zweiten Teil des 1. Timotheusbriefes einsteigen. Gestern hat uns das erste und das sechste Kapitel beschäftigt und wir haben gesehen den großen Auftrag, den Gott an Paulus gegeben hat, den Paulus an Timotheus weitergibt und den Timotheus an viele, viele andere Generationen weitergegeben hat, bis ans Ende der Welt. So haben wir gestern auch ein kleines Zeugnis von Papua-Neuguinea noch gehört. So weit ist das Evangelium gelaufen und es läuft Gott sei Dank immer noch weiter. Und an dem Auftrag wollen wir festhalten. Heute Abend geht es um den königlichen Willen. Das zweite und das fünfte Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Das ist ganz klar, der König hat Autorität. Und der Wille des Königs, der ist entscheidend, ist wichtig. Es ist sein Recht, seinen Willen kundzutun. Und seine Leute, die zu ihm gehören, die haben auch seinem Willen zu gehorchen. Wie gestern haben wir gesehen, er spricht nicht nur den Gehorsam an, sondern er spricht auch sehr konkret das Herz an. Heute Abend werden wir sehen, er spricht tatsächlich auch nicht nur den Gehorsam an, sondern er spricht auch unser Verständnis an. Und es könnte sein, dass wir heute Abend auch Dinge sehen werden, die unseren Verständnishorizont ein Stück auch weiten werden. Man kommt beim Lesen des Wortes Gottes aus dem Staunen gewöhnlich nie heraus. Und es kann auch durchaus sein, dass wir Dinge hören werden, die ja jetzt nicht so in unsere Zeit hineinpassen. Wollen wir mal schauen, was uns das heute Abend zu sagen hat. Wir haben gelesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl. Dann kommen zwei Dinge, Gottes unseres Heilandes und Christi Jesu unsere Hoffnung. Die Formulierung ist jetzt auch nicht so geläufig. Wir würden eher lesen, Christi Jesu unseres Heilandes. Wir finden das im zweiten Kapitel gleich auch nochmal, wo von Gott, unserem Heiland, die Rede ist. Also hier spricht Gott zu Paulus und stellt sich vor, Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unsere Hoffnung. Und diesen Heiland, das ist ja der Retteraspekt, den haben wir im ersten Kapitel gesehen, Kapitel 1, Vers 12, wo es darum ging, dass Jesus Christus die Verlorenen retten möchten von ihren Sünden. Das ist das Rettungsanliegen, das Heilandsanliegen Gottes durch den Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es aber als zweites, und Christi Jesu unsere Hoffnung. Und das ist ein Gedanke, den man dann im sechsten Kapitel gefunden hat, in Bezug auf diese Hoffnung seines Erscheinens. Er wird wieder erscheinen. Dann, um auch zu schauen, was wir mit diesem Auftrag gemacht haben. Aber das ist unsere Hoffnung. Und so umspannt diese Vorstellung von Kapitel 1, Vers 1, den ganzen 1. Timotheusbrief, Gott der Heiland im 1. Kapitel, Christus Jesus unsere Hoffnung im 6. Kapitel. Und nicht nur das bildet den Rahmen des 1. Timotheusbriefes, sondern auch noch etwas anderes. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, Gnade und Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Gnadengruß am Anfang des 1. Timotheusbriefes, im ersten Vers und im letzten Vers dann der Gnadenwunsch, die Gnade sei mit euch. Und so ist das natürlich ein wunderschöner Rahmen des ersten Timotheusbriefes mit seinem großen Anliegen, nämlich dem Rettungsanliegen Gottes, dass er Gnade bringt und dass er auch sagt, dass noch Gnadenzeit ist. Und ja, diese Gnadenzeit wollen wir noch nutzen. Im Überblick, worum wird es heute Abend gehen? Nun, auch da geben sich wieder zwei Kapitel die Hand, das zweite und das fünfte Kapitel, vor allen Dingen in Bezug auf diesen Befehlston, dieses Reden in Autorität, dieses Ermahnen. Im zweiten Kapitel ganz oft, ich ermahne, dann Gott will. Paulus sagt, ich will nun und wiederholt das nochmal, sondern ich will. Und dann im fünften Kapitel in gleicher Weise auch Ermahnung und ich gebiete und ich will nun und so weiter. Also das zweite und das fünfte Kapitel haben auch durchaus ihre Ähnlichkeiten. Und wie wir schon sagten, das gehört zum Königsein dazu, dass er uns seinen Willen mitteilt und dass wir auch wissen wollen, was sein Wille ist. Und heute Abend, glaube ich, werden wir in besonderer Weise sehen, dass sein Wille gut ist. Gottes Gedanken sind weise und sie sind so gut, wir können eigentlich nur staunen darüber. Wir lesen einmal das zweite Kapitel, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich bestellt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass die Frauen sich in würdiger, anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Der königliche Wille. Gottes Anliegen ist es, dass alle Menschen errettet werden. Gott hat ein Anliegen für alle Menschen und deswegen sollen wir auch für alle Menschen beten. Das zweite Kapitel hat zwei Teile. Der erste Teil ist mehr allgemein, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Und dann hat es einen zweiten Teil, da geht es um das, was Gott will für Männer und das, was Gott will für Frauen. Und die Frage ist, woraus bestehen denn alle Menschen? Und die Antwort ist die, die wir ab Vers 8 finden. Alle Menschen bestehen aus Männern und Frauen. Das ist die Logik im zweiten Kapitel. Zunächst sind alle angesprochen und dann geht es speziell um Männer und Frauen, aber alle Menschen auf dieser Erde bestehen entweder aus Männern oder aus Frauen. Wir haben gesagt, wir haben eine Ähnlichkeit zum fünften Kapitel, nicht nur in Bezug auf die Ermahnung, sondern wir haben auch eine Ähnlichkeit im 5. Kapitel in Bezug auf das, woraus alle Menschen bestehen. Woraus bestehen nämlich alle Menschen? Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Auch daraus bestehen alle Menschen. Aus Älteren und Jüngeren, aus älteren Männern, älteren Frauen, aus jüngeren Männern, aus jüngeren Frauen. Ein ganz toller Gedanke, der hier entwickelt wird. Und wir erfahren, dass er Rettung will für alle Menschen. So wie es in Vers 4 heißt. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit dem Rettungsanliegen ist nicht nur das Anliegen verbunden, dass er will, dass wir von unseren Sünden errettet werden, wie in Kapitel 1, Vers 12 zu lesen ist, sondern mit dem Rettungsanliegen ist auch verbunden, dass wir Dinge erkennen, die wahr sind. Und gerade wenn es um die Geschlechter geht, da haben wir heute viele Dinge vergessen, die wahr sind. Und denen werden wir heute Abend begegnen. Wir finden Ordnungen hier im 2. und auch im 5. Kapitel. Was man hier versucht aufzulisten, welche Ordnungen wir hier finden. Wir finden hier einmal alle Menschen. Und alle Menschen, für sie soll gebetet werden. Wir sollen für alle Menschen beten. Also das ist die Gebetsordnung. Wir beten für nicht nur einige Menschen, sondern wir beten für alle Menschen. Und über diesen allen Menschen stehen Hoheiten und deswegen auch beten wir für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das dritte, was wir finden hier im 2. Kapitel ist, dass Männer beten sollen. Kapitel 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer hervortreten durch Gebet. Und das vierte, was wir finden, ist, dass Frauen hervortreten sollen durch gute Werke. Kapitel 2, Vers 10. Alles das sind Ordnungen, es sind Unterordnungspärchen. Das Interessante ist, diese Unterordnungspärchen, die wir im 2. Kapitel finden, so finden wir auch Unterordnungspärchen im 5. Kapitel. Jüngere sollen mit älteren Männern als Väter umgehen. Jüngere Frauen sollen mit älteren Frauen als Mütter umgehen. Dann ist von den Witwen die Rede, die wirklich Witwen sind, die sollen geehrt werden. Von der Unterordnung stehen die Witwen eigentlich am schwächsten da. Aber das Wort Gottes möchte, dass sie geehrt werden und erhöht sie dadurch. Älteste, die gut vorstehen, denen soll man doppelte Ehre geben. Der Sinnabschnitt geht noch über Kapitel 5 hinaus, er geht sogar bis Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Da ist dann die Rede davon, dass Sklaven ihre Herren alle Ehre für würdig halten sollen. Also wir haben es mit lauter Unterordnungspärchen zu tun. Männer und Frauen, Ältere und Jüngere, Älteste und Gemeinde, Sklaven und Herren. Unterordnung ist das Normalste von der Welt. Staaten, Gesellschaften weltweit funktionieren nach dem Prinzip der Unterordnung. Wir leben aber in einer freiheitlichen, individualistischen Gesellschaft und haben ein Problem mit Unterordnung. Wir unterstellen, dass der, der sich unterordnet, einen geringeren Wert hat als der, der ihm übergeordnet ist. Ständig gibt es da Autoritätsprobleme, ständig gibt es Probleme nach dem Wert. Dabei ist Unterordnung eine göttliche Ordnung von Anfang an. als Gott die Menschen geschaffen hat, 1. Mose 1, sagt er, macht euch die Erde untertan. Das ist die Ordnung, dass der übergeordnete Gott den Auftrag weitergibt an die Mandatsträger, die Menschen, Mann und Frau, und sie sollen sich die Erde untertan machen. Und Gott sagte dazu ein Vers später, und siehe, es war sehr gut. Aber seit dem Sündenfall ist das Prinzip der Unterordnung durch die Sünde beschädigt. Unterordnung ohne Wertschätzung führt zu Missbrauch. Leider ist das so, ganz oft, dass in so einem Unterordnungsverhältnis der Übergeordnete seine Autorität, seine Macht nicht nur nützlich gebraucht, sondern auf eine Art und Weise gebraucht, dass er Schaden anrichtet. Gewalt spielt da manchmal eine große Rolle und das ist traurig. Wertschätzung ohne Unterordnung führt zu Eigenliebigkeit, führt zu Individualismus, führt zu Polarisation. Wir legen ganz viel Wert auf Wertschätzung in unserer Gesellschaft, dass wir einander wertschätzend begegnen. Durchaus wichtig und auch richtig. Aber wo es in dem Verhältnis Unterordnung und Wertschätzung keine Unterordnung mehr gibt, da wird Wertschätzung schlussendlich zur Eigenliebigkeit, weil der Wichtigste bin dann ich. Und je mehr ich der Wichtigste bin, desto mehr kommt es zur Polarisation in unserer Gesellschaft aktuell sehr deutlich zu spüren. Und das Schöne ist, das Weise ist, dass diese Kombination von Unterordnung, 1. Timotheus 2, und von Wertschätzung in 1. Timotheus 5 uns etwas zeigt, nämlich dass Unterordnung mit Wertschätzung so etwas wie ein schützender Mantel ist und die uns ein ruhiges und friedliches Zusammenleben schenkt. Ganz interessant, dass genau der Gedanke auch in 1. Timotheus 2, Vers 2 zu finden ist. Da wird nämlich begründet, damit ihr ein ruhiges und stilles Leben führen möget. Genau das ist das, was passiert, wenn Unterordnung mit Wertschätzung gelebt wird. Das ist etwas wie ein göttlicher Schutz, der uns da gegeben wird. Gott weiß darum, dass diese Ordnung der Unterordnung, dass die durch den Sündenfall beschädigt worden ist und dass wir leicht dahin neigen, die zu missbrauchen. Und deswegen finden wir hier im 2. und im 5. Kapitel so etwas wie Sicherungen, die Gott gegeben hat, damit gläubige Menschen Unterordnung nicht missbräuchlich leben, sondern sie im Sinne Gottes leben. Man findet das in Kapitel 2, in den Versen 11 und 12 und 13 und 14. Da heißt es, eine Frau lerne in der Stille, damit ist hier gemeint, nicht aufsässig oder rebellierend, in aller Unterordnung. Und der Schutz, der ihr gegeben ist, den findet man in Vers 13 und 14, wo der Bibeltext daran erinnert, wer zuerst gebildet wurde und wer zuerst betrogen wurde. Der Schutz liegt darin, dass wir lernen aus den Fehlern von Adam und Eva. Auf der anderen Seite, im 5. Kapitel, wird am meisten im Text berichtet oder gesprochen über die Witwen, die eine ganz besonders schwierige Lebenssituation hatten, auch sozial in großen Problemen waren, wie sie versorgt werden sollten. Dafür gab es dieses Witwenverzeichnis. Und dann wird die in dieses Witwenverzeichnis eingetragen werden soll, die wird die wirkliche Witwe genannt. Also im Sinne, da ist auch wirkliche Bedürftigkeit. Und Vers 9 macht deutlich, dass da ein Schutz durch die Gemeinde ausgeübt werden soll. die soll eben nicht schutz- und hilflos gelassen werden. Und die junge Witwe, davon ist die Rede in den Versen 11 bis 15, ihr wird der Schutz gegeben, indem Paulus die jungen Witwen ermahnt und sie vor Fehlentwicklungen bewahren möchte. Wenn man sich das genauer anschaut, dann kann man nur staunen über Gottes Ordnungen voller Weisheit. Und es wundert kein bisschen, dass dem Teufel das missfällt und dass er das nicht haben will, dass er diese Ordnungen immer gerne beschädigen will. Wie so ein Regenbogen steht Kapitel 2, Vers 4 über diesen Texten oder über diesen Gedanken. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wie ich schon sagte, hier geht es sogar um mehr als nur die Errettung von den Sünden. Kapitel 1, Vers 12. Er will auch, dass alle Menschen errettet werden, indem sie sich helfen lassen. Die Wahrheit der schöpfungsgemäßen Ordnungen zu erkennen und sie zu leben. Also Menschen, die sich helfen lassen, diese Dinge zu verstehen, die nicht dem Zeitgeist entsprechen, die sich aber durch diese Wahrheiten, und es ist wahr, weil es von Gott kommt, helfen lassen, die leben dadurch und es wird ihnen gut gehen damit. Also es geht um ein Rettungsverständnis, was über das Gerettetwerden von den Sünden, also die Erlösung, hinausgeht. In der Luther-Übersetzung von 1984 wird der Vers übersetzt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Vor vielen Jahren, als ich das las, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Hier muss ja stehen, dass alle Menschen gerettet werden. Dieser Begriff geholfen, der ist irgendwie zu wenig. Je mehr ich mit dem Textzusammenhang mich beschäftigt habe, habe ich verstanden, was der Übersetzer sagen wollte, weil das helfende Anliegen hinausgeht über das, dass ein Mensch gerettet wird von seiner Verlorenheit, dass es hineingeht für alle Menschen, und wie sie zusammenleben, auch in Gesellschaften von Staat und Familie. Er will Männern und Frauen helfen, diese Wahrheit zu erkennen. Er will uns helfen, unsere Rollen als Männer und Frauen so zu lieben, wie er sich das bei der Erschaffung der beiden Geschlechter gedacht hat. Bei dem Ringen der Geschlechter um ihre Bedeutung spielt es immer eine ganz große Rolle heutzutage, dass Männer und Frauen gleich sind. Das Gleichheitsthema ist ganz wichtig. Gleichheit in Bezug auf Mann und Frau finden wir in 1. Mose 1. Ich nenne das Schöpfungsordnung. Wem hat er den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch, den Männern oder den Frauen? Wem hat er den Auftrag gegeben, macht euch die Erde untertan, den Männern oder den Frauen? Wen hat er in seinem Bilde geschaffen, im Bild Gottes schuf er ihn, die Männer oder die Frauen? Und die Antwort ist immer, beiden gleich. Also von der Schöpfung als Menschen her hat Gott die Menschen tatsächlich gleichwertig geschaffen. Aber wenn es um die Geschlechter geht, dann betont 1. Mose 2 die Unterschiede. Und jetzt verbindet mal diese beiden Dinge hier, verbindet mal diese beiden Dinge, dass die irgendwie fest zusammengehören. Wie macht man das? Wie verbindet man Gleiches miteinander? Wie aber verbindet man Unterschiedliches miteinander? Unterschiedliches kann man miteinander verbinden, und das Wesen von dem, dass dann Einheit entsteht, ist was? Unterschiedlichkeit. Nur durch Unterschiedlichkeit kann Einheit entstehen. Gott will also, dass wir errettet werden und die Wahrheit erkennen, so wie er geschaffen hat, als Menschen, Schöpfungsordnung, 1. Mose 1, nach Geschlechtern, 1. Mose 2. Und da kommt es auf die Unterschiede an. Eigentlich ist das alles ganz einfach. Wir müssen nur den Worten des Königs der Könige zutrauen, dass er es besser weiß wie wir. In der Regel ist das jedenfalls so, dass jemand, der eine Maschine montiert, demjenigen vertraut, der sie konstruiert hat, weil der eigentlich mehr von der Geschichte versteht, als der, der sie aufstellt. Wie viel mehr in Bezug auf Gott, unseren Schöpfer, der sowohl gleich geschaffen hat, als auch unterschiedlich geschaffen hat. Und hier in 1. Timotheus 2 geht es um die Unterschiedlichkeit. Schauen wir uns wieder unseren Bibeltext an. Die Verse 8 bis 15. Da lesen wir, was Gott für Männer und für Frauen will. Wir erfahren hier, was sein Wille für die Männer ist. Vers 8. Gott will, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Der Vers sagt also, überall dort, wo Christen sich als Gemeinde versammeln, haben wir Männer eine besondere Verantwortung, nämlich hervorzutreten durch Gebet, Gott anzubeten und für andere einzutreten im Gebet. Gott ist der Meinung, das ist männlich. Interessant, oder? Aus Gottes Sicht ist das männlich. Und was ist sein Wille für Frauen? Das finden wir ab Vers 10. Sie sollen sich schmücken durch gute Werke. Ebenso will ich, dass die Frauen sich in würdiger, anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Hier geht es nicht darum, dass Frauen sich nicht nett kleiden dürften, sondern es geht darum, den Schwerpunkt nicht auf sich selbst zu legen und wie man sich so zurecht machen kann, dass man möglichst auffallend und aufreizend ist. Paulus verlegt den Schwerpunkt weg von die Blicke auf mich ziehen hin zu einen Blick für den anderen haben. Wieso? Wie ich dem anderen Gutes tun kann. Das ist schön für Gott. Das ist weiblich. Das heutige Verständnis von männlich und weiblich ist durchaus anders. Was verstehen wir unter männlich? Motorradfahren und Grillen. Und ich habe gemerkt, hier in Refrath, Männer und Frauen grüßen sich unterschiedlich. Habe ich gestern beobachtet, habe ich heute auch beobachtet. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ralf hatte so eine Begegnung gestern Morgen hier mit irgendwem und die gingen aufeinander zu und umarmten sich und dann schlugen die sich beide heftig und kräftig mit der Hand jeweils auf den Rücken. Ja, so bin ich eben auch begrüßt worden. Habt ihr gesehen, welche Frauen sich so begrüßt haben? Ja, also wir haben so Vorstellungen von dem, was männlich ist. Und es gibt auch so Stereotype von dem, was weiblich ist. Vielleicht shoppen gehen und einen Sinn für Ästhetik haben, keine Ahnung. Das sind Dinge, die sagt man so. Das sind Verallgemeinerungen. Und die treffen durchaus nicht auf jeden zu, aber irgendwie ist auch was dran. Wir wollen uns aber darüber Gedanken machen, was Gottes Verständnis von männlich und weiblich ist im Textzusammenhang. Und dafür gehen wir zurück an den Anfang. Und es ist schon besonders, obwohl wir in einer so klugen und gebildeten Zeit leben, so viel wissen wie wahrscheinlich noch keine Zeit je zuvor, ist es merkwürdig, dass wir über ganz grundsätzliche Dinge, was das Mannsein und das Frausein nach Gottes Gedanken angeht, vieles vergessen haben. Als Gott den Mann schuf, schuf er ihn in Beziehung zu sich, zu Gott. Deswegen betont Paulus in Kapitel 2, Vers 8 für die Männer das Gebet. Beim Gebet geht es um die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Und das betont Paulus hier. Nirgends kommt die Beziehung zu Gott stärker zum Ausdruck als im Gebet. Im Bewusstsein meiner Verantwortung als Mann vor Gott trete ich ein. Für meine Frau im Gebet, für meine Kinder im Gebet, für die Gemeinde im Gebet. Wir nennen das priesterliches Beten, denn so hat es der hohe Priester getan. Er ging stellvertretend für das Volk einmal im Jahr in das Allerheiligste. Beziehung zwischen Gott und dem hohen Priester. Eine Gebetsbeziehung, Anbetung und Fürbitte. Beides finden wir. Stellvertretender Dienst. Interessant, es war keine Frauenaufgabe. Als Gott die Frau schuf, schuf er sie in Beziehung zu dem Mann. Aus der Seite von Adam hat Gott die Eva genommen. Mit welcher Zielrichtung? Ihm zur Ergänzung. Und deswegen betont Paulus in Kapitel 2, Vers 10 die guten Werke. Was sind denn gute Werke? Gute Werke sind die Ergänzung dessen, was dem anderen fehlt. Das ist ein gutes Werk. Du tust jemand ein gutes Werk, indem du ergänzt, was ihm fehlt. So hat Gott sich das gedacht. Damit will Gott gewiss nicht sagen, dass wir Männer bzw. ihr Frauen alle einem bestimmten Mann oder einem bestimmten Frau-Typus gleichen sollt. Die Bibel erzählt ja auch ganz unterschiedliche Geschichten von Männern und Frauen. Wer war denn jetzt der Mann-Typus? Jakob oder Esau? Wer war denn jetzt der Frau-Typus? Maria oder Martha? Also Gott weiß das sehr wohl und so hat er uns ja auch geschaffen mit ganz viel Unterschiedlichkeit. Die Individualität unter Männern und Frauen ist ganz bestimmt Gott gewollt, aber innerhalb von Grenzen, die er in seiner Weisheit in die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau hineingelegt hat. Wir entdecken hier ein Muster. Die Verantwortung der Männer vor Gott, das ist die vertikale Beziehung, also die Beziehung nach oben. Und die Fürsorge der Frauen für andere, das ist die horizontale Beziehung. Horizontale Beziehung steht nicht so gut hier, von daher steht es auch irgendwie schlecht und wackelig. Vertikale Beziehung, Entschuldigung. Horizontale Beziehung. Das ist alles sehr wackelig und beweglich. Aber wenn das zusammengefügt wird, entsteht was? Entsteht ein rechter Winkel. Und genauso versteht Gott dieses Zusammenspiel von Unterordnung mit einer Hauptfunktion der Überordnung und einer Funktion in der Unterordnung, in der vertikalen und in der horizontalen. Und nicht nur, dass aus den beiden etwas entsteht, was dann verbunden ist, sondern was hat der rechte Winkel für eine besondere Fähigkeit? Er sorgt für Stabilität. Jedes Haus, was gebaut wird hier, ist in seiner Statik gebaut auf das Prinzip des rechten Winkels. Und genau so hat Gott das Zusammenspiel dieser Pärchen, die ganzen Pärchen, die wir gesehen haben, von Gesellschaft, von Männern und Frauen, von Älteren und Jüngeren, genau so hat er sich dieses Prinzip gedacht. Es ist ein Prinzip von Beständigkeit und dass es etwas hält. Ein Muster, haben wir gesagt. Finden wir ein Vorbild für dieses Muster? Wir lesen Kapitel 2, Vers 5 noch einmal. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Ich habe gestern schon diese besondere Formulierung angeschaut von Christus Jesus. Und hier finden wir auch die besondere Formulierung von dem Mensch Christus Jesus. Er ist der Mensch, wie Gott ihn haben will. Und wodurch zeichnet sich der Mensch Christus Jesus aus? Erstens, er ist Mittler. Er ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Welche Beziehungsebene? Die vertikale Beziehungsebene. Und das Zweite, er hat sich selbst als Lösegeld gegeben für uns, hat unser Wohl gesucht, indem er sich hingegeben hat, hat damit das beste gute Werk getan, das je unter der Sonne geschehen ist. Das ist die horizontale Beziehungsebene. Und interessant, oder? Es sind genau die gleichen Dinge, wie sie in den Versen ab Vers 8 betont werden, bei den Männern, vertikale Beziehungsebene, bei den Frauen, die horizontale Beziehungsebene. Wunderschön. Göttliche Wahrheit voller Weisheit. Sowohl wir Männer finden unser Vorbild in dem Menschen Christus Jesus, als auch ihr Frauen. Heißt das nun, dass Männer nur beten sollen und keine guten Werke tun sollen? Und heißt das nun, dass Frauen nicht beten dürfen, sondern sich nur um andere kümmern sollen? Natürlich gewiss nicht. Aber hier werden die Schwerpunkte gezeigt, die Gottes Willen für die Geschlechterrollen von Anfang an zeigen. Adam, der Mann, hat, als die Schlange die Eva versucht hat, geschwiegen, wo er hätte reden sollen. Er stand daneben. Und Eva, die Frau, hat ihren Mann übergangen und hat geredet, wo sie hätte schweigen sollen. Und Vers 14 sagt, die Frau wurde betrogen und fiel in Übertretung. So begründet der Heilige Geist, durch diese Übertretung ist die Sünde in die Welt gekommen. Wenn es also in Vers 12 heißt, dass die Frauen in den Versammlungen nicht lehren und nicht über die Männer herrschen sollen, also sie nicht dominieren sollen, dann ist das keine Diskriminierung von Frauen, sondern es ist der gute Wille Gottes für errettete Frauen. Warum? Warum ist das so? Weil Gott will, dass wir es heute in der Gemeinde Gottes besser machen, als die Menschen es damals im Garten Eden gemacht haben. Wir würden das eigentlich mit einem Sprichwort ausdrücken und sagen, wir sind aus Schaden klug geworden. Sind wir errettete Männer, sind wir errettete Frauen aus Schaden wirklich klug geworden? Was lernst du als errettete Frau daraus, dass Eva betrogen wurde, nicht Adam? Der Bibeltext betont, dass die Frau dieser Verführung auf den Leim gegangen ist, dass sie sich so sehr hat täuschen lassen. Sie ist vom Teufel betrogen worden, sagt der Bibeltext. Vielleicht hast du den Gedanken so noch nie gehört. Und vielleicht hast du auch Mühe damit. Aber er ist voller Weisheit und er ist zum Segen für Männer und Frauen. Weil das ist Gemeinde. Gemeinde Gottes ist tatsächlich das, dass es da anders laufen soll, als es im Garten Eden gelaufen ist. Worin bestand denn nun der Betrug? Satan hat der Frau etwas versprochen, was er nicht gehalten hat. Und was hat er ihr versprochen? Er hat ihr versprochen, wie Gott zu sein. Also mehr zu sein, als das, wie Gott sie gemacht hat. Und heute ist der Satan nicht wieder unterwegs als Betrüger und verspricht der Frau, dass sie mehr sein kann. Sie kann Frau sein, sie kann Ehefrau sein, sie kann Mutter sein, sie kann berufstätig sein, sie kann sich fortbilden, sie kann Karriere machen, sie kann ihre Hobbys pflegen, sie kann sich selbst verwirklichen, kann sie alles. Das ist das, was die Botschaft heute ist. Ja, wir leben in einer freien Welt und wir können unser Leben so frei gestalten wie noch in keiner Zeit zuvor. Und das hat auch seine guten Seiten. Doch wir müssen es jetzt eigentlich merken, die moderne Gesellschaft verspricht besonders den Frauen etwas, dass sie mehr sein können, als sie sind. Was aber keine Frau schafft und in vielen Fällen zu Lasten ihrer Gesundheit an Leib, Seele und Geist geht. Satan war schon immer ein Betrüger und er ist auch heute noch ein Betrüger. Und blöderweise, schlimmer geht immer. Heute verspricht er Mädels und Jungs, dass sie mehr sein können, als sie sind. Dass sie nämlich jedes Jahr ihr Geschlecht wechseln können. Mal können sie Männlein sein, mal können sie Weiblein sein und nächstes Jahr können sie es wieder andersherum machen, so wie sie sich gerade fühlen. Er ist ein Betrüger durch und durch. Und junge Menschen, und nicht nur junge Menschen, werden Schaden erleiden durch Hormontherapien für ihr ganzes Leben. Und unsere Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass das alles mit Recht und Ordnung zugeht. Ja, Gesetze und Ordnungen in einem Staat können sich ändern, aber Gottes Wort und seine Ordnungen bleiben gleich. Und dann bleibt da noch ein Vers, der Vers 15. Ganz schwieriger Vers. Sie, die Frau, wird aber durchs Kindergebären gerettet werden. Heißt das, dass nur Frauen, die Kinder bekommen haben, wiedergeboren sein können? Ja, liest man den Vers jedoch in seinem Zusammenhang, dann ist er vielleicht gar nicht so schwierig. Die Geschlechterrolle der Frau von der Schöpfung her erklärt sich nicht nur darin, dass sie als Ergänzung des Mannes geschaffen wurde, sondern auch darin, dass sie in der Lage ist, Kinder zu gebären, Mutter zu sein, indem sie das Kind unter ihrem Herzen trägt, es zur Welt bringt und es stillt und pflegt. Das ist das Natürlichste für eine Frau in der ihr gegebenen Geschlechterrolle. Damit rettet oder damit hilft Gott der Frau, Frau zu sein, nach seinen Gedanken. In unserer Zeit heute müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein, so zu formulieren, denn vielen erfüllt sich leider nicht ihr Kinderwunsch und vielen erfüllt sich leider auch nicht ihr Ehewunsch. Und gesellschaftlich ist Muttersein nicht mehr so hoch angesehen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass wir es hier nicht mit einer verallgemeinernden Aussage zu tun haben, die sich also so auch nicht auf die Situation jeder Frau beziehen lässt. Die Bibel kennt die Herausforderung von Kinderlosigkeit sehr wohl. Und sie spricht auch dem Gott wohlgefälligen Leben von, sie spricht auch in das Leben von Singles hinein, die ein Gott wohlgefälliges Leben leben können. Individuelle Befindlichkeiten bedürfen in unserer Zeit hoher Wertschätzung. Und das ist auch gut so. Aber sie dürfen trotz allem nicht die Wichtigkeiten der grundsätzlichen Wahrheiten Gottes ins Abseits stellen. Im griechischen Lexikon las ich zu diesem griechischen Begriff fürs Kindergebären Folgendes. In der griechisch-römischen Welt wurde das Kindergebären von Frauen als lebenswichtige Aufgabe angesehen, sowohl für den Fortbestand der Familie als auch für die gesellschaftliche Stabilität. Mutterschaft war hoch geschätzt und Frauen wurden oft für ihre Fähigkeit, Kinder zu gebären und aufzuziehen, geehrt. Es scheint, dass da in unserer Gesellschaft leider etwas verloren gegangen ist. Aber wir als errettete Menschen in der Gemeinde Gottes, die wir uns mit der Wahrheit Gottes beschäftigen, wir wollen es ganz neu wieder betonen. Ja, es gibt noch ein paar Gedanken zu sagen zu dem 5. Kapitel. Das will ich mir heute Abend sparen, da will ich morgen Abend zu Anfang drauf eingehen. Ich möchte jetzt einfach an dieser Stelle die Gedanken abschließen und das auch nochmal sagen, dass man auch gerne auf mich zukommen kann nachher mit Fragen oder wer auch weitergehende Fragen hat, mir auch gerne per E-Mail schreiben. Das sind schon sehr spannende Dinge, die wir da heute Abend berührt haben. Aber ich glaube, wenn wir ein wenig dem Gedankenbogen haben folgen können, dann merken wir, dass Gottes Gedanken einfach zeitlos wahr sind und dass sie total weise sind.